Der Tod gehört einfach dazu. Nicht nur zum Leben an sich, sondern auch zu vielen Computerspielen, die heute den Markt beherrschen. Dann spielt man vielleicht einen Soldaten in gefährlicher Mission und muss Terroristen erschießen, oder man ist der tapfere Held in strahlender Rüstung und erschlägt Monster. Das vielfache Sterben gefällt natürlich nicht jedem. Politiker wollen Ballerspiele oder Killerspiele, wie sie auch genannt werden, regelmäßig verbieten. Aber für eine große Fangemeinde gehört der digitale Tod einfach dazu. Warum eigentlich? Das hat das Institut für Computerspiel an der FH in Erfurt untersucht und das Ergebnis ist jetzt zu sehen als Filmdoku mit dem Titel Totgespielt, die Funktion des Symbols Tod im Computerspiel. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Martin Geißler. Er ist der Leiter des Instituts. Bevor es losgeht, Herr Geißler, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, ich bin wahrscheinlich millionenfacher Mörder. Wie viele der Generationen, die mit Computerspielen aufgewachsen sind, bin ich schon abgestumpft, wenn mir der digitale Tod nichts mehr ausmacht? Muss ich mir Sorgen machen?
Ich fürchte nein. Zumal Sie wahrscheinlich, wenn Sie millionenfacher Mörder sind, auch millionenfaches Opfer geworden sind.
Leider
ja. Das
kann ich
mir gut vorstellen. Insofern, nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Wir haben es mit einem Schutzraum zu tun, in dem wir uns bewegen und in dem Sie sich bewegen. Und zwar der Schutzraum Spiel. Das ist ein Möglichkeitsraum, der einfach tatsächlich ein anderes Regelwerk hat. Und hier ist natürlich der Tod etwas zunächst ganz anderes als in der Realität. Das heißt, er hat eine ganze Reihe von verschiedenen Funktionen und eine ist das Anzeigen einer spielerischen Herausforderung. Das heißt, wenn Sie im Spiel sterben, zeigt Ihnen das Spiel damit, Sie haben hier die nötige Leistung noch nicht erbracht und werden aufgefordert, sich zu verbessern.
Warum kommen denn Spiele oder warum kommen gerade Spiele, in denen es irgendwie ums Töten geht, so gut an?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hier ein ganz kurzer Ausflug. Wir haben es mit den gewalthaltigen Spielen eigentlich, was den Markt angeht, mit einem sehr kleinen Teil zu tun. Die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, prüft im Jahr ca. 6.000 Spiele und lediglich 3-5% davon bekommen eine USK 18, also sprich keine Jugendfreigabe. Das sind sehr wenig eigentlich, wenn man es genau ansieht. Aber, und das ist die Faszination des Ganzen, die Spieler selbst nennen gerade die Spiele, die einen großen Gewaltgrad aufzeigen, teilweise mit bis zu 80% ihrer Lieblingsspiele. Und das ist natürlich erstmal eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Und was es ist nun, ich glaube, es ist tatsächlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Faktoren. Ich glaube, was den Menschen im Spiel allgemein begeistert, ist natürlich, sich als Held fühlen zu dürfen, wirksam fühlen zu dürfen, wobei wir natürlich nicht abstreiten wollen, dass es sich um eine mediale Wirksamkeit handelt. Und in diesem interaktiven Möglichkeitsraum, der mir gegeben wird, kann ich natürlich die großen Geschichten des Lebens, Romeo und Julia und auch die großen Kriege nachspielen. Da gehört Tod dazu. Das ist etwas, das Shakespeare schon beherrschte in großer Kunst. Das finden wir in allen großen Kulturgütern wieder und das Computerspiel greift die Themen auf, die heute aktuell sind. Und da, so traurig es ist, zählt auch diese Form von Auseinandersetzung dazu.
Denken wir jetzt mal an all diejenigen, die sich weniger mit Computerspielen beschäftigt haben oder gar nicht. Es ist ja nun nicht so, dass die Spielfigur, also der grafische Stellvertreter des Spielers im Spiel, jetzt wirklich stirbt und dann ist das Spiel vorbei, sondern man verliert und kann danach dann gleich wieder von vorne anfangen. Aber was jetzt wahrscheinlich die Frage ist für viele, die uns zuhören, wie realistisch ist denn nun der Tod auf dem Bildschirm?
Also der Realitätsgrad tatsächlich muss, das nennen wir Rahmungskompetenz, unterschiedlich bewertet werden. Das heißt, sobald ich mich in ein Spiel hineinbegebe, weiß ich um die Regeln, die dort vorhanden sind. Und ich weiß natürlich, dass ein Tod im Spiel für mich lediglich eine Anzeige ist, ein Signal. Wir können das so ein bisschen mit dem Schach vergleichen. Wenn ich im Schach auf dem Schachbrett eine Spielfigur verliere, dann weiß ich, ich bin bestimmter strategischer Handlungsoption beraubt worden. Oder aber ich habe eine gegnerische Spielfigur quasi aus dem Spiel genommen und weiß dann, okay, meine Siegchancen haben sich verbessert. Das heißt, auf dieser Ebene haben wir es erstmal mit einem rein strategischen, mit einer Information im Prinzip der Spielstruktur zu tun. Weiter, ja, dramatisch ist das an der Stelle eigentlich nicht. Ansonsten, der Tod im Spiel in seiner Realität, also als Funktion ist er schon mal gar nicht real. Die Wiederholbarkeit des Spiels ist ein grundsätzliches Gegenteil des realen Lebens. Während das Leben mehr oder weniger linear verläuft, wir wissen, dass wir bei bestimmten Handlungen, die wir getan haben, dafür verantwortlich gemacht werden und sie auch kaum oder selten rückgängig machen können, so ist das Spiel ein Raum, der mir in seiner Wiederholbarkeit ständig die Möglichkeit gewährt, etwas anderes zu tun. Und so kann ich mich natürlich ausprobieren, mal der ganz Böse und mal der ganz Gute sein. Es gibt auch Spiele, in denen ich nur tatsächlich nur ein einziges Leben habe. Wenn ich verliere, muss ich von ganz, ganz vorne anfangen. Diese Spiele zeigen einen kleinen Ausblick vielleicht in die Endlichkeit des echten Lebens. Oder wir finden zum Beispiel auch in World of Warcraft, das bekannte Spiel, ein Indiz, das in der Spielstruktur gar nicht involviert ist, das aber dem realen Tod schon viel näher kommt. Nämlich, wenn ich meinen Avatar aufgebaut habe, also sprich meine Spielfigur, und dann viele, viele, teilweise 100 Stunden gespielt habe, und dann angenommen, mir stürzt der Rechner ab oder ich werde auf irgendeinem anderen Grund meiner Spielfigur beraubt, kann also nicht spielen, dann kommt das einem emotionalen Verlust schon viel näher, also sprich einem, ich sage jetzt mal tatsächlich todesgleichen Erlebnis viel näher, als wenn ich im Spiel meine Spielfigur sterben sehe. Die Animation, das, was der Betrachter ganz oft sieht, also sprich die Darstellung, die gewalthaltige Darstellung von Tod im Spiel, ist eine Inszenierung, ist eine grafische Darstellung, die manchmal auch brutal ist, die manchmal auch an Grenzen geht. Aber das alles sind tatsächlich, ich sag mal, Effekte, wie in jedem anderen großen Hollywood-Film auch.
Da kommen wir ja an den Kern einer Debatte, die wir schon oft geführt haben, über Killerspiele, mhm, über Spiele, die süchtig machen. Es kommt ja immer wieder die Forderung, gerade weil eben dieser Tod immer und immer wieder nacherlebt wird, es kommt immer wieder die Forderung, dass Killerspiele verboten werden sollen. Würden Sie das unterschreiben?
Nein, würde ich nicht unterschreiben. Ich würde nicht einmal die Verwendung des Begriffes Killerspiel unterschreiben, weil es undifferenziert ist und weil das im Prinzip nicht wirklich eine Möglichkeit ist, das womöglich strittige Feld einzugrenzen. Also ein Killerspiel ist auch im Genre nicht zu differenzieren. Sowohl die Strategiespiele als auch die Rollenspiele, als auch die Ego-Shooter, die bekannten, selbst die Sportspiele beinhalten Aspekte des Todes. Und sogar Mario, der Berühmte, springt auf den Pilz drauf und tötet quasi. Also auch der müsste dann als Killerspiel gezählt werden. So funktioniert es nicht. Und selbst ein Verbot der tatsächlichen, durchaus gewalthaltigen Ego-Shooter oder auch anderer Spielgenre, selbst das nützt hier wenig, um die Debatte um das Kulturgut Computerspiel voranzutreiben. Wir haben es mit den Gamern durchaus nicht nur mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Wir tun immer gern so, als dass das Computerspiel etwas ist, das in das Kinderzimmer gehört. Das ist de facto falsch. Wir haben es mit einem Durchschnittsalter von Mitte 20, 22 bis 25 Jahren zu tun. Das sind Erwachsenenmedien geworden. Und hier zu sagen, wir verbieten euch das aus Jugendschutzgründen, das können wir nicht tun. Die Jugendschutzinstrumente, die wir haben, also sprich die USK und die BPJM, die arbeiten gut und selbst wir als Medienpädagogen würden die nicht anfeinden. Das sind Instrumente, die unseren Jugendschutz hier in Deutschland, der übrigens der zweitstärkste in der ganzen Welt ist, völlig gerecht werden. Wir haben es mit Gamern zu tun, die sehr sensibilisiert sind für die aktuelle Debatte und sogar wir als Pädagogen haben es manchmal gar nicht so einfach, da noch vorzudringen, weil sie natürlich der Ansicht sind, dass wir ihnen potenziell unterstellen, dass sie ja Killerspieler sind, potenzielle Amokläufer sind, wenn sie so möchten, und das ist natürlich absurd, so wollen wir nicht argumentieren, können wir nicht argumentieren. Was wir brauchen, ist ein Diskurs zwischen den Spielern und den Nichtspielern.
Ja, und am Rande erleben wir diese Diskussion jetzt schon wieder. Jetzt hat ein sogenannter Ego-Shooter, also so ein Ballerspiel, praktisch den Preis für das beste Computerspiel des Jahres bekommen. In der Jury saßen eben auch Politiker, konservative Politiker, vor allem aus der CDU, kritisieren das jetzt. Das kann ja nicht wahr sein, so ein Spiel auszuzeichnen. Man dürfe nur Preise vergeben an pädagogisch wertvolle Spiele. Da sieht man eben, wie weit doch der Graben ist, den sie versuchen zu schließen.
Ja. Sehr. Das ist eine spannende Geschichte. Also jetzt hat der Computerspielepreis meiner Ansicht nach das einzig Richtige getan, sich emanzipiert und gesagt, natürlich bewerten wir hier zunächst erstmal das Computerspiel und haben eigentlich keinen pädagogischen Auftrag. Insofern zählen auch die erwachsenen Computerspiele dazu und Crysis 2 ist ein erstmal in seiner Aufmachung hervorragendes Computerspiel. Das hat den Preis durchaus verdient. Das war ein wichtiger, ein richtiger Schritt, diesen Preis zu verleihen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es eine ganze Reihe von anderen Genres, eine ganze Reihe von anderen Preisen auch gegeben hat im Rahmen des Deutschen Computerspielepreises, wo dann auch pädagogisch anspruchsvollere Spiele honoriert worden. Wir können uns darüber natürlich streiten, inwieweit dieser Computerspielepreis insgesamt einen politischen oder einen bildungstechnischen Auftrag hat. Wenn wir den fokussieren, diesen Preis, dann darf vielleicht auch gesagt werden, okay, wir machen eine Kategorie Erwachsenenmedien, da darf dann auch ein Crysis 2 vorkommen, ansonsten nicht. Momentan haben wir es mit einem reinen, insgesamt alle Kulturgüter, also Spielgüter abdeckenden Preis zu tun und da kann Crysis 2 diesen Preis zu Recht mit nach Hause nehmen.
Noch eine persönliche Frage zum Abschluss des Gesprächs. Was braucht man eigentlich, um ein Institut für Computerspiele zu leiten? Natürlich eine wissenschaftliche Karriere, aber noch dazu vordere Plätze in Counter-Strike-Turnieren? Ein Maximal-Level 85-Charakter bei World of Warcraft?
Ja, Sie werden lachen. Man ja. Braucht zumindest eine ganze Reihe von eigenen Spielerfahrungen. Wir merken immer wieder, auch innerhalb unserer eigenen medienpädagogischen Szene, dass wir als Spieler eine ganz andere Art Möglichkeit haben, mit Spielern zu kommunizieren. Selbst die noch so professionellsten Medienpädagogen haben dann ein Problem, wenn sie nicht wissen, wovon sie sprechen. Und das können wir am Institut Gott sei Dank abdecken. Selbst wir können nicht alle Spielgenres abdecken, vielmehr. Ich beispielsweise bin tatsächlich nicht der Strategiespieler, kann aber tatsächlich den Bereich des Ego-Shooters oder auch des Rollenspiels abdecken. Andere Kollegen dann die nächsten Spiele. Also man braucht schon ein bisschen Insiderwissen und es reicht manchmal schon eine simple Abkürzung, die man verwendet, die die Gamer auch verwenden, um hier Zugang zu erlangen. Und allein schon der Name des Instituts Spawnpoint ist hierfür Anzeichen. Das ist ein Begriff aus der Gamer-Szene und allein damit wollen wir aufzeigen, okay, wir befinden uns mit euch auf einer Wellenlänge, was übrigens nicht heißt, dass wir nicht auch Kritikpunkte feststellen oder auch mit Gamern sagen, was ihr tut, kann nützen, kann schaden, wenn man es so oder so verwendet. Dafür braucht jeder Spieler seine eigene Reflexion.
Wofür steht der Tod in Computerspielen? Darüber habe ich mich unterhalten mit Dr. Martin Geißler vom Institut für Computerspiel an der FH in Erfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.